Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Wieland Speck, Kurator der Panorama-Sektion der Berlinale, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Wieland Speck wird 1951 in Freiburg geboren. Mit Anfang 20 geht er nach Berlin und studiert Germanistik, Theaterwissenschaft und Ethnologie. Nach mehreren Videoprojekten wird ihm klar, was er eigentlich machen will: Filme. 3 Jahre studiert er dafür am San Francisco Art Institute. 1982 steigt er bei der Sektion Panorama der Berlinale ein. Nur kurze Zeit später kommt sein erster Film raus, Westler. Eine schwule Liebesgeschichte im geteilten Berlin. Und er ruft den Teddy Award ins Leben, der Filmpreis für schwul-lesbische und Transgender-Filme auf der Berlinale. Speck kennt das Filmgeschäft von allen Seiten. Er steht als Darsteller vor der Kamera, arbeitet als Drehbuchautor und Produzent und lehrt an Filmhochschulen.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Danach die Wiederholung am Montag um 22 Uhr. Und wer das alles verpasst hat, der oder die kann das nachhören im Internet über Podcast, Abos, iTunes, Soundcloud und alle möglichen Kanäle. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute sehr auf Wieland Speck. Herzlich willkommen, Wieland.
Ja, hallo.
Du bist wir sind kurz vor der Berlinale und du bist auf Tour, ne? Du musst wahrscheinlich jetzt allen erzählen, was im Programm zu finden ist.
Alles, was in den Kellern bisher passiert ist, wird jetzt rauf ans Licht geholt und jetzt geht's fast los.
Gibt es so einen Moment, man arbeitet auf diesen Termin hin und dann gibt es doch irgendeinen Moment, wo es sowieso für Änderungen zu spät ist, wo so kurz vorher schon so eine leichte Entspannung einsetzt, oder?
Naja, das ist schon im Moment, wir sind also kurz vor Drucklegung und okay. Das ist eigentlich so dieser Moment, wo man denkt, okay, wenn jetzt noch was passiert, dann ist es eine echte Katastrophe und heute war auch schon eine, aber wenn es dann gedruckt ist, dann sieht es dann nochmal anders aus. Dann kriegt man meistens die Wirklichkeit auch angepasst.
Solange es vor dem Druck passiert, ist doch okay, oder? Wenn noch jemand den ganz peinlichen Schreibfehler entdeckt oder irgendwie sowas.
Das wäre nicht so schlimm, nee, aber wenn einem ein ganzes Kino aus irgendwelchen Gründen, wenn einem die Regierung reinkackt mit irgendwelchen Staatsbesuchen, und sich niemand kümmert und keiner zuständig ist. Und also wir haben gerade irgend so etwas, was man wirklich sich nur an den Kopf greifen kann, wie wenig Aufmerksamkeit eigentlich so einer Riesenveranstaltung dann doch gewidmet wird.
In der Politik meinst du? Plauder mal ein bisschen.
Ja, kann man noch gar nicht so richtig.
Okay.
Weil das noch ein bisschen in der Mache ist alles, aber so einen Fall hatten wir heute, ne?
Und plötzlich ist denn dieser ganze Kulturbereich, den wir mal jetzt mal abgesehen vielleicht von der Oper oder dem Theater, bestimmten Theatern, einigen Theatern oder so, aber weil du gerade so sagst, es ist ja eine Riesenveranstaltung und eine international wichtige Veranstaltung. Und du sagst, ist schon erstaunlich, wie wenig Aufmerksamkeit dem manchmal geschenkt ist. Ist das alles so pro forma, diese Kulturunterstützung? Und dann kommt einer und sagt, wie sehr er sich freut über die Berlinale. Oder hast du den Eindruck, dass es doch dann einige Leute gibt, denen sehr dran gelegen ist?
Naja, denen ist natürlich dran gelegen, weil wir sind ein ausstrahlendes Ereignis, ganz klar. Dennoch, wenn es um Tagespolitik geht, wird es nicht gesehen. Wenn wir die Scheinwerfer anschalten, dann wollen alle glänzen. Klar. Ne? Das ist so ein bisschen das Spiel, kennt man auch. Aber wie gesagt, also wenn man manchmal Fälle hat, wo man das gar nicht mehr so richtig begreifen kann, dann muss man eben gucken, wie man trotzdem alles sehr toll macht. Das Festival zieht ja Tausende an Menschen in die Stadt. Und die wollen natürlich auch respektiert werden.
Ich bin ja immer nicht so ein richtiger Stargazer. Nee. Mir ist das dann egal, ob ein George Clooney in der Stadt ist, den ich toll finde auf eine Art, aber ich werde den ja sowieso nicht treffen. Und mich da irgendwo hinzustellen, um mit meinem Handy aus der 15. Reihe oder so, ist nicht so meins. Aber habe ich Namen verpasst in diesem Jahr, wo du sagst, Mann, der oder die ist in der Stadt?
Oh, schwer zu sagen. Ich meine, also jetzt im Panorama hat man natürlich auch immer Stars. Panorama ist die Reihe, die ich mache.
Können wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen im Laufe der Sendung?
Aber das ist jetzt nicht. Also hier die größte Nummer ist dann wunderbar. Greta Gerwig, die in Frances Ha ja ein großer Erfolg im Panorama war und dann auch hinterher bei uns im Kino. Sie wird da sein mit Julianne Moore, die zweite Hauptdarstellerin ist. Das ist dann schon richtig Star Power. Aber wir haben natürlich auch Regisseure, die Stars sind. Für uns sind die natürlich Stars. Ne?
Das ist dann was anderes. Oft ja auch Leute, die dann vielleicht im Jahr drauf oder 2 Jahre später oder so dann nochmal einen ganz anderen Durchbruch haben oder so. Mein Kollege, den ich jetzt namentlich nicht nennen will, weil Vinson das nicht mag, der hat vorhin gesagt, Mann, voll geil, Panorama ist sowieso der beste Programmteil einer Berlinale.
Oh, danke.
So. Ja, hat er gesagt. Wir erklären auch gleich nochmal vielleicht ein bisschen für alle, was Panorama bedeutet, wo das herkommt. Du machst das seit 92, aber erstmal, seit 92, stimmt, ne?
Mhm.
Ja. Erstmal finde ich aber, sollten wir jetzt auch noch den einen oder anderen Satz über David Bowie verlieren, weil wir ihn gleich hören. Zweimal in der Sendung, du hast dir die Songs ausgesucht. Wie ist es dir ergangen Anfang des Jahres?
Ich dachte einfach, wow, mach das so. Ja. Er ist halt der Fellow Alien, der mich ein Leben lang begleitet hat. Ich war ja nun, als er seine ersten Platten rausbrachte, hörte ich schon Musik. Und bin also fast dieselbe Generation, gerade immer 5 Jahre auseinander. Mhm. Von daher ist man da schon sehr nah dran. Er war für mich einfach auch dieses androgyne Bild, was diese Spät-60er, Früh-70er begleitet hat, als etwas Neues, als etwas, was raus aus der Männerrolle ging.
Mhm.
Und die Konventionen an der Stelle zu sprengen, das war für mich ein ganz wesentlicher Ansatz schon in der Pubertät und ist es bis heute geblieben.
Zu einem Zeitpunkt, als das alles andere als gängig war.
Naja, das ist genau das Ding. Wir konnten damals Dinge tun, für die es kein Beispiel gab. Man hatte keine Rollenmodelle in dem Sinne, aber er war sowas. Mhm. Aber er war so besonders, dass er kein Rollenmodell war, sondern nur gezeigt hat, dass man selbst nicht allein ist mit seiner Besonderheit.
Das habe ich ganz oft gelesen, auch nach seinem Tod, wo Leute gesagt haben, ach ja, also das Irre war, dass Bowie irgendwie so vielen verschiedenen Menschen gezeigt hat, es ist völlig okay, anders zu sein. Und ich glaube, das gilt für ganz viele. Ich fand's auch, mich hat tatsächlich ein bisschen überrascht, wie sehr es mich runtergezogen hat.
Es war natürlich auch eine Erfahrung insofern, als er hat ja nicht nur gezeigt, es ist okay, anders zu sein, sondern er hat gesagt, anders sein ist großartig.
Mhm.
Das war ja eigentlich der springende Punkt. Also man hat sich ja nicht geschämt für etwas, was man gar nicht wusste, was es ist in der Pubertät, sondern man hat ja eigentlich gedacht, hey, ich bin der Engel und was sind die anderen für komische Viecher?
Ihr seid so langweilig
an. Jo. Und das war natürlich eine Größe, die da schon mitgegeben wurde, die er unterstützt hat. Bei der Erfahrung, wie Menschen reagieren, als er gestorben ist, war es erstens mal sensationell, weil ja die Platte gerade raus war und in der Platte stirbt er ja uns was es vor.
Es ist,
also als ich das Video sah, ich sah das auch nicht sofort und ich stürze mich auch nicht gleich auf die Dinge. Ich bin auch nicht hin, als die Mauer fiel und heute zu Hause und so. Aber plötzlich so viele Menschen so berührt waren, das ist schon besonders, weil irgendwie hat ja jeder seinen Bowie. Ich glaube, bei Bowie ist es sicherlich so, dass es kein Massenphänomen ist, sondern ein individuelles. Die Masse besteht aus extremen Individuen und das ist schon was Besonderes.
Das ist ja auch das Tolle, immer wenn Künstlerinnen, Künstler oder auch ein Film, ein Buch, was auch immer, für jeden was anderes bedeutet, dann kriegt das so eine eigene Größe, finde ich. Also, weiß ich nicht. Ich will ihn jetzt auf keinen Fall mit Bowie vergleichen, aber Morrissey ist auch so ein Typ, wo jeder, der fest Überzeugung ist, der singt nur für mich.
Verstehe.
Der ist der Einzige, der versteht, was ich empfinde und so. Und das denkt jeder und jeder anders und das ist schon großartig. Ich habe bei Bowie tatsächlich so in den sozialen Netzwerken, weil es ist ja immer so, das dauert nur eine halbe Stunde, ach manchmal nur ein paar Minuten, bis der erste doofe Spruch kommt nach dem Tod von einer bekannten Persönlichkeit oder so. Und ich kann mich erinnern, ich habe da gesessen, das ist ja wie einer wagt das. Der erste dumme Spruch über Bowie und wir haben hier ein Problem. Aber es ist nicht gekommen und das fand ich schon auch.
Sehr toll.
Ja, das war erstaunlich. Also ich habe so diese eigene Netzfilterblase, die man so hat, selten so einig oder wenn man vielleicht nicht ganz so dabei war, dann so still erlebt wie zu dem Zeitpunkt.
Das war ein, ich würde sagen, eine Messlatte für die Sensibilität des Mannes, der sich nicht über die Frau definiert. Und das ist einfach eine Größe und deshalb eben auch eine sensible Reaktion. Aber gut zu hören, das
fand ich beeindruckend.
Mhm.
Vielleicht ging es auch nur mir so. Ich weiß es nicht. Komm, wir hören mal David Bowie.
Yo.
Wild is the Wind.
Oh ja.
Ein Klassiker, mitgebracht, gewünscht, ausgesucht von Wieland Speck, der hier zu Gast im Studio ist. Und Janis Joplin, Mercedes-Benz. Auch so ein Ich wollte gerade Evergreen sagen, so ein furchtbares Wort, oder?
Nee, Evergreen wahrscheinlich nicht, aber es ist etwas, wenn du da mal dich selbst hast gehen lassen mit deiner eigenen Stimme und da mitgesungen hast, dann wirst du das nie vergessen. Das ist etwas, was dich aus der Scheiße reißen kann, wenn du diesen Song singst. Nicht, weil der Inhalt für mich zuträfe, gar nicht. Sondern weil einfach der Impetus und die Freiheit, die diese Frau in der Stimme hat, einen mitreißt.
Musik und Film, fangen wir anders. Also aber über Musik und Film können wir auch noch ein bisschen reden, aber lass uns erstmal vielleicht den Leuten an den Geräten, mit denen sie diese Sendung hören, irgendwie noch mal ein bisschen erklären. Was ist das Panorama bei der Berlinale?
Es ist das Filmprogramm, das zwischen den ganz großen, schwergewichtigen Filmen, die sich meistens im Wettbewerb tummelten, in der Vergangenheit zumindest. Wir haben den Wettbewerb etwas geändert. Und zwar zum Guten. Und den Filmen, die vielleicht ganz im Elfenbeinturm sind, dazwischen ein Kinopublikum bescheren. Das heißt, ich bin Filmemacher, ich hatte früher ein Kino. Ich denke eigentlich Kino, ich denke Sitze, ich denke Publikum. Zeige aber jetzt nicht Filme, wo ich denke, da gehen hoffentlich die meisten rein, sondern ich finde Filme, wo ich denke, wenn ich da viele reinkriege, dann ist es toll. Ne? So. Das korrespondiert natürlich super mit dem Berliner Publikum, weil das auch so drauf ist und schwierige Dinge will und schwierige Dinge auch wirklich gutiert. Wir diskutieren natürlich jeden Film nach der Vorführung. Es sind insgesamt 50 Filme, die werden ausgesucht aus 3.500. Das ist also ein Riesenjob. 25 Leute sind beschäftigt, diese Riesenzahl runterzubrechen zu einer Zahl, die ich dann gucken kann.
Und diese Leute gucken sich die Filme auch an.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Also es ist nicht so, dass die, weiß nicht, ich habe es manchmal auch, ich erfahre 2 Tage vorher, es kommt ein Buchautor ins Studio oder so und dann schaffe ich es einfach nur, das Buch durchzublättern, 3, 4 Kapitel zu lesen oder so. Und ich schaffe das nicht, das ganze Buch dann noch nebenbei zu lesen oder so. Aber das ist nicht so. Ich weiß das von ein paar Leuten. Die gucken sich das an.
Ja nun, also nicht jeder Film wird ganz angeguckt, das muss man ganz klar sagen. Also nee, du findest natürlich beispielsweise, ich stelle mir vor, ich bin die Segmente meines Publikums, das sind neben den Berlinern die angereisten Cineasten, die zu Hunderten und Tausenden anreisen. Es sind aber die Festivalmacher aus der ganzen Welt, es ist die Presse aus der ganzen Welt, es sind die Einkäufer. Und diese Elemente, die vereine ich sozusagen mit meiner Person, ich gucke da ja auch schließlich zu. Und dann, wenn da einer nach dem anderen aufsteht und rausgeht, dann weiß ich, okay, dieser Film ist nicht für mein Programm. Das hat nichts mit gut-schlecht zu tun erstmal, dazu gibt es viel zu viel interessante Filme, sondern was ich zeigen möchte, das muss ich eben suchen und den richtigen Film nachher auch richtig platzieren. Und da muss ich sagen, sind wir recht erfolgverwöhnt, weil die Kombination mit Berlinern und was wir machen, ist eigentlich recht gut.
Du hast... könntest du Adjektive finden für diese Filme, die du dann suchst und die für dein Programm die richtigen sind?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil es ja auch darauf ankommt, was man bereits im Programm hat, beispielsweise. Oder was man weiß, was in anderen Programmen läuft. Also ich arbeite auch für den Wettbewerb, da gucke ich eben auch sehr viele Filme. Da gibt es manchmal Korrespondenzen, man unterstützt ein bestimmtes Thema, sowas kommt da auch noch mit dazu. Die Firmen, die dranhängen, die Stars, die dranhängen, die Filmemacher, die dranhängen, die bei uns vielleicht schon mal waren und in der anderen Sektion waren und so weiter. Also es sind eine Menge an Elementen, die da zusammenführen, sodass man das eigentlich nicht beschreiben kann. Es ist Know-how und Intuition, was natürlich nicht sehr viel weiterhilft, wenn jetzt jemand ein Festival machen möchte. Aber wenn man viele Filme guckt, dann hat man bereits sehr viel Know-how. Also es sind alles Vielgucker, die bei uns unterwegs sind.
Wir hören mal den nächsten Song, da musst du ein bisschen was zu erzählen. Tony Fischer, West of the Wall.
Den Film hat mir ein Festival-Programmer in den Früh-80ern mitgebracht aus New York. Der wusste, dass ich an einem Film schreibe. Da geht es um eine Ost-West-Liebesgeschichte, zu Mauerzeiten natürlich. Wir wollten auch diesen Film benutzen, um den Ostschauspieler rauszukriegen aus der DDR. Meine Freundin in der Hagen wurde rausgeschmissen und genau sowas wollten wir mit ihm machen, eine Persona non grata. Und er wusste, dass ich daran arbeite und hat zufällig am Krabbeltisch gebrauchte Schallplatten die Platte West of the Wall gefunden und hat sie mitgenommen, angehört und gesagt, die muss er mir mitbringen, hat sie mitgebracht zur nächsten Berlinale und dann war sie dann auch im Film.
Gutes Musikprogramm heute mitgebracht von dir, Wieland. Auch was mir jetzt erstmal nicht sagt, Hedwig and the Angry Inch, Sugar Daddy, musst du auch was zu erzählen.
Hedwig ist eine ungeheuerliche Figur, war ein Junge, der hieß Hansel, lebte in Ost-Berlin. Eines Tages liegt er im Sonnenbad hier bei der großen Kirche um die Ecke in Kreuzberg und ein Schatten schiebt sich über ihn, ein großer schwarzer Mann. Es war ein amerikanischer Soldat Und der dachte zuerst, es ist ein Mädchen und hat sich in den Jungen verliebt. Und die beiden wurden ein Paar. In Ost-Berlin. Und der wollte ihn natürlich rausholen und hat dann darauf gedrängt, dass sie heiraten. Dazu musste Hansl sich umoperieren lassen. Ein Sex-Change in der DDR, der ging schief. Der ging schief, deshalb der Angry Inch. Es blieb ein Angry Inch übrig. Aber die Liebe war trotzdem stark genug. Die beiden sind also nach Amerika. Leider war das Amerika anders aus, als ich das Hansl, der inzwischen Hedwig hieß, nämlich so hieß seine Großmutter. Die Mutter hat ihm den Namen geschenkt. In einem Trailerpark ist er da gelandet. Also wirklich ganz unten auf der Leiste und hat aber in der Zwischenzeit Gefallen gefunden an Musik. Er hat ja immer im Radio West Radio gehört und hat jetzt angefangen, eine Punkband aufzumachen. Und seine große Liebe, sein Ehemann, hat ihn im Stich gelassen. Und jetzt war also Hedwig ganz allein da in der Pampa und fing an, mit der Band rumzutouren. Hat auch einen sehr berühmten Hit geschrieben, den allerdings jemand anders geklaut hat und damit weltberühmt wurde. Und diese Geschichte ist einfach eine hinreißende Berlin-Ballade, eine Berlin-Geschichte, eine Ost-Berlin-Musical-Geschichte. Und wer sie geschrieben hat, das war der Sohn des damaligen Generals über die amerikanischen Streitmächte in Berlin.
Ach.
Also der Junge, John Cameron Mitchell ist sein Name, okay, ist in Berlin aufgewachsen, hatte in Berlin sein Coming-out, ist hier schwul geworden und dann zogen die natürlich zurück nach Amerika und dort hat er dann diese Geschichte aufgeschrieben, hat sie selbst performt, off-Broadway und dort habe ich sie dann gesehen. Ich kannte ihn nicht. Ich habe einfach diese Hedwig-Show off-Broadway gesehen, die war ein Riesenerfolg, da lief der ewig mit ihm in der Hauptrolle und dann hat er den Film daraus gemacht. Ja, der musste natürlich bei uns laufen, ganz klar. Und bis dahin alles großartig. Der hat auch den Teddy gewonnen. Aber dann der Tiefpunkt meiner Karriere war der, dass der Verleih für diesen Film automatisch, weil es eine amerikanische Produktion war, bei Warner Deutschland war und Warner wollte mit diesem Film nichts anfangen. Also macht man im Festival einen großen Erfolg und nachher passiert nichts. Das ist natürlich etwas für einen Programmer wie mich, eine tödliche Falle. Deshalb nutze ich gerne die Gelegenheit, wenn wir eine Retro oder so machen, diesen Film wieder rauszuholen, weil er hat die Qualität, zum Kult zu werden, was er für viele in Amerika natürlich schon längst ist, wie es damals die Rocky Horror Picture Show war. Mhm. Und an der war ich auch beteiligt, dass die Kult wurde, weil genau das Kino war das Kino, das ich in den End-70ern betrieb, hier am Cottbusser Damm, was jetzt Movimento heißt.
Ach, wie hieß das damals?
Tali-Kino, Tageslichtspiele.
Ja, ja, ja. Wahnsinn, echt. Und da hat es dann angefangen hier mit diesem Reiswerfen und
genau.
So. Die Jüngeren unter euch haben keine Ahnung, worüber wir reden, aber es ist jetzt mal ganz kurz egal. Ich habe tatsächlich neulich gerade mit Freunden und Freundinnen drüber geredet, warum es da nie irgendwie was Ähnliches gab oder ob man es einfach nicht mitgekriegt hat, weil man zu alt dafür ist oder so und haben uns aber gefragt, ob so die Teenager im Umfeld, ob man da irgendwie sowas wie so einen Kultfilm hat, was die öfter gucken und wo auch dieses, sag mal ganz blöd, interaktive Element im Kinosaal irgendwie. Ja. Fällt dir auch nichts ein, ne, was da jemand
nachgekommen nicht wirklich. Ist. Wir haben dann versucht, eigentlich noch einen Film dorthin zu kriegen. Das war ein deutscher Film, der hieß Im Himmel ist die Hölle los.
Ja.
Helmer von Lützelsburg hieß der Regisseur, der ist dann später im Fernsehen verschwunden sozusagen. Das war eine großartige, mit Dirk Bach.
Das war so ein bisschen klamaukig, ne?
Total klamaukig, okay. Aber auch total zum Mitsingen und super witzige Konstellationen. Harry Bär, der große Kompagnon von Rainer Werner Fassbinder, spielte einen Rohrverleger und seine Frau war die berühmte Walter Bockmeier, der letztes Jahr gestorben ist, Regisseur und Theaterregisseur aus Köln. Der spielte seine Frau und so. Also es ist crazy, wunderbar. Ausnahmefilm und ich möchte die drei auch irgendwann mal als ein Triple Pack spielen.
Was haben wir denn hier? Also völliger Programmwechsel, nämlich Malaria. Ja, da haben wir, glaube ich, als Berlinerinnen und Berliner irgendwie einen Bezug zu, von hinten. Sollte auch bekannt sein, wenn nicht, dann macht eure Hausaufgaben. Lou Reed mit Berlin, Berlin. Auch ebenfalls von Wieland ausgesucht. Du hast vorhin gesagt, das Berliner Publikum will komplizierte oder komplexe Filme? Ich weiß nicht mehr, ich glaube komplizierte Filme.
Ja, will einfach was zu kauen haben. Also es kommt nicht an, wenn man in Berlin Sachen zeigt, die einfach so rumflutschen, man weiß nicht genau, Zeit totschlagen, ist nicht so dolle. Mhm. Es soll schon um was gehen, es soll auch ästhetisch herausfordern. Wir kriegen ja oft Filme, wo man denkt, okay, der ist nicht schlecht, der ist da, aber die Musik geht ja gar nicht und so. Ne? Mhm. Also man leidet ja sehr viel mit den Ohren beim Filme gucken, mhm, muss ich sagen. Und da suchen wir eben die Sachen aus, wo ich denke, nachher hoffentlich habe ich wieder ein Panoramapublikum, was das gut fand, was ich gebracht habe. Mhm. Ne? Du wirst ja direkt überprüft. In meiner Situation muss ich mir ja überlegen, ich stehe ja nachher auf der Bühne mit dem Regisseur, mhm, oder der Regisseurin. Und kriegt den direkten Feedback. Also das ist ein ganz guter Gedanke dabei, wenn man guckt, dass man weiß, was man da anschleppt.
Da gibt es bestimmt auch immer hübsche Momente, oder? Wenn man dann hinterher so ein paar Mal habe ich das ja auch erlebt, dass dann hinterher die Protagonisten oder Regisseur, Regisseurin anwesend sind und dann dauert es meistens so ein paar Minuten, bis das Publikum warm wird und vielleicht auch mal eine Frage stellt oder so. Die musst du dann wahrscheinlich überbrücken, dass man immer erstmal so anfängt zu plaudern.
Genau,
so.
Ich gebe immer ziemlich viel Zeit. Ich weiß, dass es einfach einen Moment dauert.
Ja, ja.
Und das ist ja auch, es geht ja nicht darum, Statements abzuschießen, sondern sich tatsächlich vielleicht auch zu interessieren, mhm, für das, was man gesehen hat. Und wenn der Film eben Substanz hat, ne, dann sind das oft super Gespräche. Und wenn er nicht gut ankommt, das gibt natürlich auch, manchmal kriegt man die kalte Schulter, ne? Das gibt's auch, kommt schon vor. Das wissen aber die Produzenten auch heutzutage, also die länger dabei sind, dass man in Berlin nicht unter Umständen auch ein kritisches Publikum eben hat. Nicht, weil man in Berlin rumsitzt und wartet, bis das nächste Festival kommt und dazwischen passiert nichts. Wir sind ja im Prinzip überfüttert mit kulturellen Angeboten.
In allem, ja.
Und das macht aber auch eben ein verwöhntes Publikum, das eben ganz spezifisch guckt. Und das ist auch eine Herausforderung dann.
Ist das so ein bisschen wie dieser Klassiker, dieser New York-Spruch, if you can make it here, irgendwie? Ist das so ein Test für einen Film, dass wenn man im Panorama besteht, dass man dann sagen kann, okay, dann schaffe ich es auch auf anderen Festivals? Oder?
Das gilt sicherlich auch für andere Sektionen. Wir sind eines der Festivals, wo alle Programmer hinfahren und da ihre Programme bestücken. Das heißt, mhm, wir haben eigentlich den glamourösesten Job, weil solche Festivals wie Berlin, das ist Cannes, Venedig, mhm, vielleicht ein bisschen Toronto noch und das war's dann schon auf der Welt. Diese Größenordnung, die muss ja alle Filme zuallererst gucken. Das heißt, wir fressen uns durch den ganzen Dirt, um dann diese Filme zu finden. Und die anderen Festivals der nächsten Kategorie suchen sich bereits aus unserer Vorauswahl die Sachen aus. Ne? Also es ist ein ganz lustiges, okay, Bild, wenn man da so von Kollegen eben sieht, oh, der macht Berlin und so. Und da ist man, mhm, also wirklich das Schwergewicht, was da rumläuft. Wenn du wüsstest, was ich alles gucken muss. Ja.
Gibt's da, bist du da nie oder... Das gibt auch bestimmt dann Punkte, wo du sagst, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin überfüttert, ich muss aber noch mich mindestens durch diese 20 Filme durchwühlen oder so. Hast du da Tricks? Also ich find's zum Beispiel schon, ich find's wirklich, wirklich schwierig, zwei Filme an einem Tag zu sehen. Und zwar einfach, weil ich immer merke, dass ich so einen Film, egal ob das jetzt mit meinen Jungs irgendwie ein Blockbuster ist, wo man sagt, gehe ich mit oder auch nicht mehr, oder ob es ein Film ist, den ich sehen wollte oder so, aber ich trage den trotzdem mit mir rum.
Mhm.
Speziell, wenn es ein guter Film war, denkt man doch nochmal drüber nach. Also ich weiß, neulich The Revenant geguckt. Erstmal ist man natürlich platt, weil man von den Bildern beeindruckt ist und so, und hinterher habe ich mich total geärgert. Also ich, okay, weiß nicht, wie du ihn fandest.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Will ich dann jetzt auch nicht drauf vorbereiten. So, aber es hat wirklich lange gedauert. Die Vorstellung, ich hätte eine Stunde später schon wieder den nächsten Film gesehen, finde ich echt anstrengend.
Naja, du guckst ja dann auch anders. Das ist ja klar, ne? Also ich meine, ich gucke ja wirklich, ich weiß, ich muss viele gucken.
Du guckst als Profi, ich gucke, ja, als Konsument.
Ich fange am Anfang, ich fange ja den Film schon so an, dass ich weiß, dass viele hinterherkommen.
Mhm.
Aber ich denke, dass ein Teil meiner Leistung, also natürlich im Endeffekt aus der Auswahl besteht, aber erstmal darin besteht, dass ich mich jedes Mal wieder in so eine Art neutrale Fassung bringe. Mhm. Egal, ob jetzt irgendwie Kopfweh, sonst was, ja, also tausend Sachen, die einem passieren können, auch schreckliche Sachen, Dinge, die einen wütend machen und so weiter.
Mhm.
Das muss man alles tatsächlich dann wegschieben, weil sonst ist es A, nicht fair dem Film gegenüber, B, aber ist auch meine Entscheidung, die ich dann fälle, so eingefärbt, dass ich mich später nicht drauf verlassen möchte unter Umständen. Dann müsste ich den nochmal gucken und die Zeit ist nicht da.
Okay. Wir hören wieder Musik. Was haben wir noch? The Hidden Camera ist ebenfalls von dir ausgesucht. Was? Gay Goth Scene. Deine Auswahl? Ja, ne?
Ich hatte mir ein anderes Stück gewünscht, aber das macht überhaupt nichts. Gagosin ist natürlich das berühmteste Stück von Joel Gibb und den Hidden Cameras.
Wahrscheinlich wollten wir hier die Hits spielen.
Ein wunderschönes Tale. Gibt es viele Filme eigentlich mit dieser Geschichte, wie ein Junge fertig gemacht wird in der Schule von den anderen Rabauken.
Seit über 20 Jahren leitet Wieland Speck als Kurator die Panorama-Sektion der Berlinale. Als Schauspieler stand er neben Marlene Dietrich und David Bowie vor der Kamera. Als Produzent und Drehbuchautor wurde er mehrfach ausgezeichnet. Mit dem Teddy Award schafft er einen queeren Filmpreis und leistet Pionierarbeit für die Wahrnehmung, Wertschätzung und Akzeptanz eines queeren Kinos. Für seine facettenreiche Filmografie und die Verdienste um den schwulen Film erhält er 2012 das Bundesverdienstkreuz. Heute ist er zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Wieland Speck.
Zweite Halbzeit, Flux FM Spreeblick. Jeden Sonntag von 10 bis 12, jeden Montag ab 22 Uhr die Wiederholung, danach im Internet nachzuhören. Wir machen mal weiter. Ich merke ab und zu hier bei Flux FM, merke ich ja, dass ich doch jetzt so langsam in so eine andere Generation komme, wenn ich zum Beispiel so Bandnamen. Ich mich frage, wie spricht man denn eigentlich genau? Aber ich glaube, das ist Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats gewesen. I Need Never Get Old. Diesmal also ausnahmsweise nicht von Wieland ausgesucht, sondern von uns, von unserer Musikredaktion. Hast du eigentlich die Situation, dass wenn du immer diese, es gibt ja auch dann doch Filme, auf die man sich vielleicht schon im Vorfeld so ein bisschen freut, weil neuer Film von XY oder so. Hast du das dann, dass deine Freunde, Freundinnen sagen, ey, wollen wir nicht zusammen und kann ich nicht mitgucken oder so? Gibt's sowas? Filmabende bei euch?
Ja, aber das geht nicht, weil ich weiß ja nicht, ich habe einen Stapel zu gucken. Unter Umständen sind das Formate, wo man Vorführer braucht und so weiter. Also da hängt so viel dran, dass
dann ist
das
es so komplex. Okay.
Recht praktischerweise schon nicht gehen würde. Aber meistens ist es so, ich gucke ja manche Filme dann wirklich nur 20 Minuten und dann gehe ich zum nächsten. Und wie willst du das jemand erklären, der jetzt gerade so gemütlich dahin
reinguckt? Kann ja sein, dass es so den einen oder anderen doch gibt, den du komplett durchguckst. Weil
ja, das gibt's natürlich, aber das weiß ich ja nicht vorher.
Das stimmt. Jetzt werden wir mal ein bisschen konkret. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen, worauf du dich ganz besonders freust. Ist natürlich schwierig, ist natürlich alles so, aber vielleicht können wir über so ein paar Highlights mal reden oder so.
Naja, wir gucken. Ja, also Perlen ist es, also ich muss sagen, wenn du aus 3.500 50 aussuchst, dann sind es zu 90% Perlen, würde ich sagen. Und bei 10%, da gibt es viele Kompromissentscheidungen. Nicht mal 10%, das ist eher nur 5%. Das ist wirklich sehr gering. Mhm. Was auch schon ein bisschen was aussagt über die Richtigkeit des Images, das wir haben, nämlich ein sehr unkorruptes Programm zu fahren in Berlin. Mhm. Und das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Also so viel Geld hat mir noch keiner geboten, dass ich käuflich geworden wäre.
Gibt es denn Versuche da Einflussnahme?
Es gibt ganz unterschiedliche Versuche der Einflussnahme, ganz klar. Bis halt natürlich viel hin zu Psycho oder so. Also, dass Leute sagen, ich bringe mich um. Oder
Tatsache.
Ja, es gibt scheußliche Sachen. Mhm. Und jeder Filmemacher, das ist ja klar, das weiß ich als Filmemacher selbst, hat da gerade 3 oder 5 Jahre reingesteckt. Und das ist tatsächlich, wenn du dann in der Fantasie dich festbeißt, dass du in Berlin läufst und das würde dein Leben retten und dann klappt das nicht, dann bist du in der Krise. Aber da wir die so wahnsinnig gehäuft haben, kannst du da gar nicht hingehen an diesen Ort. Hm. Weil du kannst dann nichts sagen, was jemanden jetzt irgendwie ein bisschen Balsam auf die Seele ist. Das geht fast gar nicht.
Nee, da ist wahrscheinlich alles, was du sagst, falsch. Aber ist es denn so, muss ich jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen, ihr könnt doch auch nicht, also wenn ihr sagt, leider nein, dann ist das einfach nur eine Entscheidung oder schreibt ihr dazu, warum nein?
Nee, das geht auch nicht bei dieser Menge natürlich und das wäre ja auch nur der Abgelehnte. Ich meine, das weiß man selber, wenn man irgendwo mal abgelehnt wurde, wäre eine, dann könnte man vielleicht aus Wut wissen wollen, warum. Aber wenn man dann erfährt, warum, dann ist man nur noch wütender, noch empörter.
Das stimmt doch gar nicht.
Genau. Also das ist, glaube ich, eine normale Reaktion. Mhm. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an, dass die Leute erwachsen genug sind, dass sie das einschätzen können. Außerdem macht ein Filmemacher wieder einen Film und wir machen wieder ein Festival. Also man kann auch eine Zukunft haben, obwohl es jetzt gerade nicht funktioniert.
Du hast vorhin gesagt, nein, jetzt erzähl erst mal ein bisschen was. Lenke immer ab vom Programm, aber nicht absichtlich, ganz im Gegenteil. Lass uns zum Programm kommen.
Ja, es ist, fängt wahnsinnig stark an mit einem tschechischen Film im Hauptprogramm. Wir zeigen ja das Panorama-Eröffnungsprogramm immer parallel zum Wettbewerb. Also ich sehe das auch als eine Alternative an der Stelle. Erstens passen nicht alle rein in den Eröffnungsfilm. Die ganze rote Teppich-Geschichte ist auch nicht jedermanns Sache. Wir zeigen also immer etwas, was anders ist als das. Und das in 4 Kinos zur Eröffnung im Cinemax. Da gehen wir dann von Saal zu Saal, immer eine halbe Stunde versetzt, machen das mit den Regisseuren nochmal auf und führen dann auch mindestens 2 Gespräche hinterher. Das funktioniert immer toll. Da hat man ein paar tausend Menschen tatsächlich bei so einer Eröffnung. Und das ist immer ein Augenmerk, dass die Welt auf so einen Eröffnungsfilm wirft, weil der eben herausgehoben funktioniert. Das ist ein Erstlingsfilm aus der Tschechischen Republik. Es geht um die letzte Frau, die in der damaligen Tschechoslowakei hingerichtet wurde. Es geht also, Todesstrafe ist ein Thema im Film. Ist ein heftiger Film für den Anfang, in der Tat. Aber es ist auch ein wahnsinnig mutiges Leben, das diese Frau, junge Frau geführt hat. Sie passte einfach nicht rein in die Familie. Und sie brach aus der Familie, hat aber auf diesem Weg so viel Unrechtsgefühle gestapelt in sich, dass sie sozusagen platzte. Also sie hat eine terroristische Aktion gemacht. Daran sind 8 Menschen zu Tode gekommen. Und dafür wurde sie dann gehängt. Aber ich fand es wahnsinnig wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil sie sozusagen wie unterm Brennglas die Genesis von Terrorismus auch spürbar macht. Es ist immer irgendwo eine große Ungerechtigkeit im Hintergrund, die Menschen so verrückt machen kann, dass sie, was weiß ich, sich in die Luft sprengen und so. Also Glaube spielt natürlich eine Rolle, nicht in diesem Fall, aber jetzt bei dem Terrorismus, mit dem wir heute umgehen. Aber wir wissen ja, dass viele, die da in den Dschihad ziehen, mit Glauben gar nichts zu tun haben. Und da gibt's einen weiteren Film, der mit dieser Situation zu tun hat. Das ist Rashid Bouchareb, ein Regisseur, der schon oft bei uns war in Berlin, auch im Wettbewerb. Und er erzählt die Geschichte einer belgischen Frau, deren 15-jährige Tochter verschwindet. Und das nächste, was sie hört, ist, sie ist mit ihrem arabischen Boyfriend auf dem Weg nach Syrien. Also macht genau das. Und die Mutter kriegt keinerlei Unterstützung von Regierungsseite, Polizei und so weiter. Und macht sich selber auf die Socken in die Türkei und versucht, ihre Tochter da wieder zurückzuholen. Schwieriges Unterfangen. Todesstrafe, habe ich schon angesprochen, ist in 2 anderen Filmen auch noch ein Thema. Also wir haben recht heftige Themen, gar keine Frage. Ja. Also ich meine, hey, wir kommen noch zum Spaß, kommen wir noch. Okay, ja, okay, aber jetzt bleiben wir eine Sekunde dabei. Geht's um die Apartheid-Zeit in Südafrika. Großartiger Film, auch über Todesstrafe. Da kann man sich wirklich mit dieser Sache auseinandersetzen. Und ein nicht sehr sympathisch, möchte ich mal spoilermäßig vorweg sagen, Protagonist in einem brasilianischen Dokumentarfilm, der allerdings in Indonesien spielt, der ist beim Rauschgiftschmuggeln erwischt worden, auch umgebracht worden. Er filmt sich selbst in der Todeszelle und da kann man sich auch nochmal Gedanken machen.
Gibt es denn, weil du hast gerade das Thema Terrorismus angesprochen, so ein Film ist ja nichts, was man in einem halben Jahr macht oder so, deswegen wahrscheinlich noch nicht, aber gibt es schon Filme, die sich auseinandersetzen mit der Situation von Migration von Flüchtlingen? Zurzeit ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, da kommt wahrscheinlich nächstes Jahr.
Nee, da gibt's eine ganze Reihe schon, hauptsächlich Dokumentare natürlich. Das geht heutzutage relativ schnell und dann wird's erst langsam. Ich hatte beim Arabischen Frühling beispielsweise, habe ich auch gleich mehrere Filme gesehen, die jetzt von der Machart nicht die großen cineastischen Werke waren, sondern wirklich den Finger auf die Wunde gelegt haben, beziehungsweise auch den Finger in die Hoffnung gesteckt haben, möchte ich mal sagen. Was dann später natürlich völlig zerstoben ist. Deshalb bin ich vorsichtig mit dem Aktualitätsbezug. Aber ich weiß, dass es mehrere Filme gibt. Wir haben diese Anklänge, jetzt wie der beschriebene Bouchareb, aber mehrere Filme, die sehr direkt damit umgehen, die im Forum des jungen Films laufen, der anderen großen Nebensektion neben dem Panorama. Und bei uns geht's dann eher so ein bisschen in die Richtung, ein Essay über eine Stadt Mariupolis, östlich der Krim, in der Ukraine gelegen, aber ganz unter der Fuchtel der russischen Leute da, wie diese Stadt in der Krise sich befindet. Also solche Themen sind eigentlich ziemlich viele im Programm. Oder Palästina und Israel, beziehungsweise israelische Araber, wie sie, da haben wir 2 Filme, die dieses Thema aufgreifen. Okay. Junction 48 von Udi Aloni, der bei uns auch schon öfter war, inzwischen Berliner geworden ist im Übrigen. Und sein seine ganze Politik und sein Herz auch wirklich in diese Geschichte reinhängt, dass es nicht sein darf, was die Regierung da eben fabriziert, nämlich immer diese Reibfläche offen zu halten, diese Wunde offen zu halten, immer drauf auf die Palästinenser. Diese Geschichte durchbricht er, indem er Brücken schafft mit den Filmen, die er macht. Und Junction 48 tut das anhand einer Rap-Gruppe von Arabern, die in Israel lebt und dort auch auftritt.
Wir plaudern gleich noch mal ein bisschen weiter übers Programm. Wir hören aber erstmal, du hast vorhin gesagt, meine Freundin Nina Hagen. Dann hören wir die jetzt, oder?
Jo.
Nochmal David Bowie. Und womit? Mit Fug und Recht sozusagen. Always crashing in the same car, David Bowie. Wieland, du hast gerade ein bisschen was über das Programm erzählt, aber es gibt bestimmt noch mehr, oder?
Es gibt reichlich. Es gibt einen Schwerpunkt, der uns natürlich super am Herzen liegt. Und das ist jenseits der Geschlechterklischees Männer, die sozusagen 100% Menschen sind. Also die den Dreck hinter sich selber wegmachen, die emotional sich selber versorgen sozusagen. Da gibt es ganz interessante Sachen, ganz besonders Kater aus Österreich. Ein Film, der ein Paar zeigt, die arbeiten, zwei Männer, die arbeiten beide im Orchester. Und da passiert etwas, was der eine nicht begreift, aber was der es gemacht hat, auch nicht begreift, eine Gewalttätigkeit. Und wie die beiden damit umgehen, wie die Liebe das aushält oder nicht aushält, wie man mit dieser Unsicherung der plötzlichen Entfremdung vom Partner umgeht. Gleichzeitig hat dieser Film eine ständige Leichtigkeit, was man erstmal gar nicht so denkt, wenn ich das so erzähle. Also das ist ein ganz spezielles Werk.
Aber jetzt muss ich dich kurz, falle ich dir ins Wort. Jetzt musst du nochmal, wie du es anfangs beschrieben hast, Männer, die ihren Dreck hinter sich selber wegmachen. Irgendwie, das musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären.
Naja, hey, ich bin aus den 70ern, ich komme aus der Männerbewegung. Mhm. Bei mir ging es immer darum zu sehen, wie verhält sich der Mann und wie kriegt man den Mann so weiterentwickelt, dass er tatsächlich zu einer vollständigen Person wird und nicht immer als Hälfte rumrennt und guckt, wo er die Frau findet, die andere Hälfte, vor allem den emotionalen Bereich, abdeckt. Das heißt, die Befreiung des Mannes liegt ja eigentlich darin, dass er alles selber kann und dann ist man frei genug, um auf den anderen zuzugehen.
Aber muss die andere Hälfte dann von, die den Mann dann zum halben Mann macht sozusagen, um in diesem Bild zu bleiben, irgendwie funktioniert das nur mit Frauen oder nicht auch mit der anderen Hälfte als Mann?
Das funktioniert auch mit Männern, ganz klar. Wir werden ja konditioniert, dass wir sozusagen eine Hälfte sind. Mhm. Was übrigens ein großes Thema auch ist in Hedwig and the Angry Inch. Diese Hälftigkeit, die ist, glaube ich, ein ganz große Krux, weil wenn man sich darauf einlässt, immer dieses Versprechen drin hängt, dass man jemand anders die andere Hälfte sein könnte. Mhm. Und damit so eine Art Glücksversprechen vor einem hergetragen wird, wie eine Karotte an der Angel. Und das hält eigentlich die konventionelle Familienstruktur auch am Laufen. Und die wird ganz schön geprüft dieses Jahr im Programm, muss man sagen. Und zwar von China bis nach Norwegen, also kreuz und quer steht da Familienidee auf dem Prüfstand. Aber nicht so, dass man jetzt sozusagen Problemfilme hätte. Ich erwähne nur eine Geschichte aus Israel. Da ist ein junger Mann im Kibbutz aufgewachsen, also gar nicht in der Kleinfamilie, die im Übrigen ja auch erst von 1820 ist. Ne? Also ich meine, man kann ja nicht zurückgehen zu Adam und Eva und sagen, das wäre eine Kleinfamilie gewesen. Ja, sonst wäre da nicht viel bei rausgekommen. Ne? Also von daher erstmal geguckt, dass wir ein System als ewig uns vorstellen, das aus der industriellen Revolution kommt. Da muss man schon mal ansetzen. Bei dem Jungen, der da aus dem Kibbutz rausgeschmissen wird, weil er sich nicht anpassen will, weil er schwul ist, das gefällt denen alles nicht, haut ab nach London, führt dort ein Leben, das ihm gut gefällt. Er tritt ein, er hat allerdings so eine Anxiety, dass er da nie mehr zurück kann. Mhm. Tritt in einen schwulen Männerchor ein. Im Männerchor singen befreit ihn. Das ist ein großes Gefühl. Und jetzt sind wir also da bei diesem Männerchor, aber die Familie plötzlich denkt, hey, wir brauchen den doch wieder. Das sind so Familienstrukturen, die durchaus archaisch sind. Und die Mutter reist also nach London und hält dem Jungen den Kuchen unter die Nase, den er als Kind schon bekommen hat, damit der sozusagen aus der Prägephase heraus sich in Auflösung begreifen soll. Das sind wirklich tolle Mittel. Das ist ein Dokumentarfilm. Mhm. Und nützt aber nichts. Dann später kommt der Vater, der ist General Und der will dann gleich den ganzen Männerchor nach Israel holen, damit er den Sohn da mit hat. Aber man darf dann in Israel nicht sagen, dass das ein schwuler Männerchor ist, was lächerlich ist, weil du siehst es sofort. Also von daher, man hat ganz viele Ansätze. Ne?
Aber warum ist jetzt dieses, also ich verstehe schon, das ist jetzt ja auch nicht deine Aufgabe, aber ich habe ja gerade schon gemerkt, dass du da durchaus auch einfach, dass das dein Thema auch ist. Irgendwie, ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden, warum. Also ich verstehe, dass man so, wenn man so hälftig rumläuft und immer denkt, man findet das eigene Glück über eine zweite Person oder dritte, vierte, whatever. Das ist natürlich doof fürs Leben. Also man muss schon mit sich selber irgendwie im Reinen sein, zufrieden sein und so auch alleine für sich klarkommen, das verstehe ich. Aber prinzipiell, warum dieses Konstrukt Familie dann da irgendwie so, egal ob jetzt schwul oder hetero, da so dagegen steht, verstehe ich noch nicht ganz. Weil eigentlich das Perfekte ist doch, wenn du irgendwie so eine wirklich eine Gruppe von Menschen hast, die miteinander klarkommen und aber auch für sich selber stehen, ist doch eigentlich toll.
Also das würde ich auch sofort unterschreiben, ganz klar. Ich habe beispielsweise nie allein gelebt in meinem ganzen Leben. Mhm. Aber auch nur einmal so ein bisschen als Paar. Aber meine Lebensform ist eigentlich eine Kommune. Eine kommunale.
Genau,
eine
Lebenskommune, genau. Ja.
Und da hat dann beispielsweise, wenn es Kinder gibt, und Kinder und Babys spielen eine große Rolle dieses Jahr im Programm, muss ich nachher noch erzählen.
Okay.
Glaube ich auch, dass es das Gesündeste ist, wenn die beispielsweise mehrere unterschiedliche Bezugspersonen haben. Hm. In einer allerdings natürlich jetzt nicht dauernd auseinanderfliegenden Situation. Aber ich glaube, dieses Auseinanderfliegen, was wir ja auch erlebt haben, es gab ja sehr viele Kommunen, jetzt gibt es längst nicht mehr so viele. Das ist eben auch bedingt dadurch, dass diese Kleinfamilienstruktur so fürchterlich wirkmächtig ist. Die wird uns als Kind halt schon in der Prägephase reingedrückt und sowas kriegt man später schlecht raus. Deshalb ist es, glaube ich, super gut, wenn man die Kultur hat und filmt, kann das eben sehr gut leisten, daran zu arbeiten, sich das klarzumachen, damit umzugehen.
Wir sind beim nächsten Song, Dusty Springfield, You Don't Know Me. Außer der, ein paar Klassiker hast du mitgebracht. Ne?
Passt perfekt.
Ja, super.
Also ich habe das gehört, weil es dasselbe Musikstück war, haben wir das gemerkt, ne?
Genau. The Velvet Underground, I'm Waiting for the Man. Wieland, lass uns mal über den Teddy reden. Ist ja, ja auch wichtig.
Teddy ist voll erwachsen, 30 Jahre. Wir haben tatsächlich 1987 den ersten Preis gemacht. Damals war das ein totales Alleinstellungsmerkmal. Also niemand von den großen Festivals kam auf die Idee, wirklich das Augenmerk auf schwul-lesbische Filme damals zu lenken. Wir haben das gemacht. Und die waren auch schon so gut geworden, dass ich sagte, wir brauchen, um den Filmen auch noch was mitzugeben nach dem Festival, in die PR-Welt, in die möglicherweise in die Kino-Welt, einen Preis zu verleihen. Und die beiden, die das gewonnen haben, das waren damals Männer, die kein Mensch kannte, das war Pedro Almodóvar und Gus Van Sant. Beides inzwischen natürlich Haushaltsnamen, könnte man schon sagen.
Wo wir vorhin drüber geredet haben, ne? Manchmal sind sie dann noch unbekannt, wenn sie bei euch sind und dann Jahre später.
Das ist definitiv eine Qualität, die wir im Programm natürlich häufig haben, sozusagen etwas entdeckt zu haben. Naja, weil das Festival eben eines der Größenordnung ist, wo man die Filme zuerst spielt. Also weit über die Hälfte der Filme, die wir im Panorama haben, sind Weltpremieren. Also die kann gar niemand kennen und wer davon berühmt wird, das weiß man dann natürlich auch
immer hinterher. Dann wärst du nicht nur Experte, sondern auch noch Hellseher. Du hast ja dein eigener Film, Wessler ist ja auch ein Kultfilm. Irgendwie, der ist von wann?
Der ist von 85. Da war ja einfach die Situation so, Mauer steht und wenn man da raus wollte, dann musste man halt Tunnel graben oder wir haben es eben versucht mit diesem Film, dass der Hauptdarsteller an der Stelle zur Unperson erklärt wird, wie meine Freundin Nina Hagen und so weiter.
Interessante Strategie übrigens. Wir sorgen einfach dafür, dass die dich loswerden.
Das wäre gewaltfrei gewesen, auf jeden Fall. Ne? Das war uns natürlich auch lieber. Ich habe ihm natürlich klar gemacht, ich hatte tatsächlich eben eine Beziehung mit einem Ostberliner und habe schon versucht klar zu machen, hey, so toll ist es bei uns auch nicht und so weiter. Aber diese Elemente hat man alle in dem Film drin und wir haben eben im Osten gedreht. Das ist das Ding. Man hat da die authentische Stimmung und die authentischen Bilder. Und das hat dem Film ein langes Leben beschert. Den gibt es jetzt noch auf Video und ab und zu läuft er auch noch mal im Kino. Ja, das hat so dann gar nicht klappen müssen, weil das war 84 war ja die zweite große Rausschmeißwelle. Die haben ja zu der Zeitpunkt auch viele Leute rausgeschmissen, weil in der Generation so eine Menge aufsässige Prenzlberger waren. Die einfach, da haben die schon Hopfen und Malz verloren gesehen und haben die dann in zwei großen Wellen rausgeschmissen. In der zweiten war mein Boyfriend.
Okay.
Und da dachte ich, fuck, jetzt muss ich den Film nicht mehr machen. Der war voll geschrieben, es war ein großartiges Werk geworden. Ich hatte Familienzusammenführung versucht, auf eine schwule Art und Weise, hatte damals auch noch keiner gehört. Aber da habe ich ganz viele Hetero-Geschichten gehört, die genauso waren. Mhm. Also dadurch hatte dieser Film plötzlich so eine Authentizität, dass ich das unbedingt trotzdem machen wollte. Und wir haben es dann mit einem Schauspieler gemacht und haben nur die Außenaufnahmen im Osten gedreht und die Innenaufnahmen im Westen nachgestellt. Ich habe da die ganzen Ausstattungsstücke mussten natürlich rausgeschmuggelt werden, ja, weil wir hatten ja nicht diese Waschmittelpackungen und so weiter. Das durfte man ja nicht mitnehmen. Das war ja Diebstahl am Volk. Also crazy story, sehr Berlin, 85.
Und, super. Ja. Hast du denn, könntest du aus deiner Position und wo du ja einfach, naja, bist halt Experte und du siehst ganz viele Filme und kriegst viel mehr mit als der gemeine Kinogänger, würdest du sagen, Zustand des schwul-lesbischen Films, des queeren Films ist im Moment so lala, mittel oder ganz großartige Zeiten?
Es sind eigentlich sehr gute Zeiten, etwas, ich möchte mal sagen, im westlichen Kino erwachsene Zeiten und im asiatischen Kino und im lateinamerikanischen Kino sind wir sehr viel weitergekommen. Das waren ja am Anfang, sagen wir mal, vor 10 Jahren waren die Filme aus Asien und aus Lateinamerika so, wie sie bei uns vor 30, 40 Jahren waren. Also Coming-out-Geschichten oder dramatische Geschichten, wo zum Schluss der Schwule tot ist und so weiter. Also all das, was wir alles schon hinter uns haben. Und das kannst du als Schwuler nicht mehr ertragen. Ja? Also du kannst nicht schon wieder, ist er psychotisch und bringt sich um und weiß nicht alles. Du willst mal einfach eine Geschichte sehen, in der eine schwule Figur drin vorkommt. Das gilt natürlich für die Lesben und die Transen ganz genauso. Und das ist deutlich weiter gestiegen. Die Geschichten sind genauso komplex wie die anderen Geschichten auch. Und dem können wir natürlich eine Bühne bieten. Um das ein bisschen nachvollziehen zu können, weil es gibt sozusagen keine geschriebene Geschichte für Schwule und Lesben. Und das ist jetzt an der Zeit, dass wir das haben. Machen wir ein Sonderprogramm für Teddy 30. Normalerweise, der Teddy ist ja nur ein Preis für Filme, die sowieso auf der Berlinale laufen. Aber zum 30. Geburtstag machen wir eine Sonderreihe. Und der erste Film, der da drin läuft, ist von 1919. Anders als die anderen von Richard Oswald, ist ein Film, der kurz vor der Weimarer Republik gerade noch gedreht werden konnte, weil dann die Zensur auch schon wieder eingriff und die Kopien auch zerstörte. Der Film ist jetzt restauriert worden in Los Angeles und wir zeigen die frisch restaurierte Fassung. Und wir zeigen Filme beispielsweise Before Stonewall. Was war eigentlich vor Stonewall? Mhm. Was war, bevor es CSD hieß und so weiter? Ne? Also viele denken, mit CSD hat alles angefangen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das hat 10 Jahre vorher angefangen und davor 10 Jahre hat auch schon irgendwas angefangen. Also reinzugehen in die Geschichte ist eigentlich ein sehr spannendes Moment mit
Filmen. Filme sind dann quasi so ein bisschen Geschichtsunterricht auch.
Absolut. Gucken, wo man herkommt, damit man eine Idee hat, wo es vielleicht auch hingehen könnte.
Mhm. Und wie würdest du sagen, Verhältnis schwuler Film, lesbischer Film?
Das ist ganz klar, lesbische Filme sind etwas, was wir suchen wie die Nadel im Heuhaufen jedes Jahr. Einfach um unsere Bilderwelt so zu bereichern, dass man das Gefühl hat, es stellt unser Leben dar. Frauen machen weniger Filme, dafür gibt es 100 Gründe. Das Geld ist natürlich ein Grund, aber wenn du auf queere Filme guckst, dann sind das immer die billigsten. Und es war auch andererseits noch nie billiger, einen Film zu machen wie heute. Also das ist jetzt nicht ein Totschlaggrund in der Argumentation, was oft gebracht wird, was ich aber nicht akzeptiere. Ich habe meine Filme alle selber finanziert und so weiter. Naja, jedenfalls, das ist tatsächlich ein Mangel. Allerdings nicht, wenn man in die Geschichte zurückgeht und nachher wirklich die Filme zeigt, die wirklich Gewicht haben. Da hast du eine ganze Menge Filme von Frauen dann ganz schnell drunter. Beispielsweise haben wir eine wunderschöne kleine Hommage an Chantal Ackermann, eine ganz wichtige Regisseurin, die sich im letzten Jahr das Leben genommen hat. Und total fehlt, auch Professorin war am New York City College zum Schluss, was natürlich dort wiederum sehr viele Leute inspiriert hat. Je tue il elle, ein Film von 74, ist so radikal und offen, hirnoffen, möchte ich fast sagen, dass es sich unbedingt lohnt, den Film anzugucken. Und 1983 haben wir in unserem Programm, das war mein zweites Jahr bei der Berlinale, Tout une nuit gezeigt, ein Film, der atmosphärisch ausgezeichnet arbeitet.
Wahnsinn!
Ja, Heinz Emigholz, es geht nur so weiter, wenn ich aufs Programm gucke, kann ich natürlich gar nicht aufhören.
Na, vor allen Dingen könnt ihr ja auch selber euch mal ein bisschen bewegen und an den Rechner gehen oder ins Programm gucken, wo immer ihr es könnt. Gelegenheiten dazu gibt es viele und euch selber mal ein bisschen schlau machen. Also alles werden wir natürlich hier nicht erwähnen können, aber eine ganze Menge haben wir schon gehört. Erstmal hören wir aber jetzt Nico, passend zu Velvet Underground vorher. Wieland, ist natürlich eine äußerst dämliche Frage, die muss ich aber zum Schluss so ein bisschen stellen. Gibt es die ein, zwei Highlights oder die Party oder das Treffen mit alten Freunden, worauf du dich am meisten freust jetzt bei der Berlinale?
Naja, einmal natürlich der Kongress, den wir zur Queer Academy haben.
Den es auch noch gibt,
ja.
Wahnsinn.
Den machen wir wegen 30 Jahre Teddy. Normalerweise sage ich, wir machen keine Kongresse, wir machen keine Panels. Die Leute sollen Filme gucken. Das ist unser Zentrum und darüber reden wir ja auch. Mhm. Das heißt, wir lernen uns entweder kennen darüber, dass wir über Film sprechen, oder aber wir bilden uns tatsächlich weiter, indem wir viele Filme gucken. Auch die Filmemacher, die Jungen, die dann mal eben ihre Handys weglegen müssen, ihre handgehaltenen Geräte.
Auch unter Filmemachern Probleme. Da kann ich es ja noch verstehen, weil ich denke dann immer, die Qualität ist ja tatsächlich dann doch erstaunlich. Dann denke ich immer, die haben eigentlich ihre Kamera, ihr visuelles Notizbuch immer dabei, aber die 2 Stunden kannst du dann auch ausbleiben.
Es ist eine ziemlich schrille Erfahrung, muss ich dir sagen, wenn das Licht ausgeht und du stehst vorne, bevor du auf die Bühne gehst und du guckst ins Publikum und alle werden von unten beleuchtet. Mhm. Das sieht aus. Mhm. Scary. Also,
ja, es hat, ja.
Naja, also ist es ein großartiges Gerät. Ich finde es immer noch ein bisschen Science-Fiction.
Total. Es gibt schon immer noch Tage, denke ich auch. Ich habe hier eine Glasscheibe in der Hand und Zugriff auf die fast alle Musik der Welt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mir gerade das Glas zerdeppert und jetzt habe ich auch so ein schickes, kaputtes. Finde ich auch mal ganz elegant.
Ist jetzt angesagt, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob es noch modern ist. War mal auf jeden Fall.
Ich weiß es auch nicht.
Nee, also freuen tue ich mich natürlich von Anfang bis zum Schluss. Das ist also wirklich ein unglaublicher Fundus an Filmen, die vor allem aus Lateinamerika und Asien, aber auch die Deutschen, Österreich, Schweiz, Alois, Georg Friedrich, ein unfasslich toller Schauspieler, der eine ganz merkwürdig nerdige Detektivgeschichte da dem Auge darbietet, in Alois. Großartig. Es wird in dem Film Goat im Übrigen wirklich den Finger auf die Wunde gelegt. Das ist ein Film, den Christine Vachon produziert hat, die den Special Teddy Award gewinnen wird. Christine Vachon ist die wichtigste amerikanische Produzentin für Indie- und Queer-Kino. Mhm. Sie wird hier sein. In diesem Film geht es darum, wie in diesen Initiationsriten in der amerikanischen Bildungsindustrie, das sind ja meistens private Universitäten, Menschen wirklich kaputt gemacht, gebrochen werden, und zwar Weiße. Also Weiße bringen die neuen, jungen Weißen dermaßen aus der Bahn, dass sie hinterher nichts mehr spüren sollen. Sie sollen durch die Hölle gehen, ist die Idee, so dass sie alle Skrupel verlieren und später dann die Herrenmenschen sind. Das ist also von an Ekligkeit kaum zu übertreffen, aber der Film legt da wirklich den Finger in die Wunde. James Franco ist auch einer der Produzenten und spielt auch ein Stück mit im Film.
Der ist aber auch noch nicht wirklich im Vertrieb, der Film.
Nee, die sind alles Weltpremieren.
Da kann man also,
obwohl der war, glaube ich, gerade in Sundance. Diese Woche läuft der in Sundance.
Gut,
und dann
aber
bei
noch
uns.
Nicht. Da ist man ja dann doch gespannt auf die Reaktion. Man hat sowas ja immer so am Rand mal auch gehört und dass es da durchaus auch schon kritische Stimmen gibt. Und was man, das bisschen, du hast es gerade angedeutet, das bisschen, was man da so hört, denkt man auch so, WTF? Ja, was so? Aber da darf man dann gespannt sein, was so die Reaktionen darauf sein werden.
Ne? Absolut.
Wir haben vorhin gesagt, die geilen Tiere heben uns für den Schluss auf. Alle sind sie geile Tiere irgendwie. Ne? Ganz lange Erinnerung, Dschungel in Berlin und so, da haben die irgendwann gespielt. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen uns nochmal unterhalten. Ich habe gesagt, es gibt ein Live-Video davon. Meine allererste deutschsprachige Punkband hat als Vorgruppe der geilen Tiere im Dschungel gespielt. Und ich war 14, also 78 gewesen sein. Und das war ein krasses Erlebnis, weil ich mit 14, weißt du?
Ja.
So.
Ja.
Und das Interessante ist aber, dass man in so als so junger Amateur-Punkrocker irgendwie, der irgendwas machen wollte, ganz schnell auch in der schwulen Szene in Berlin gelandet ist. Völlig selbstverständlich eigentlich. Also, weiß ich nicht, Transen und die geilen Tiere irgendwie, mit denen man da in einem nicht vorhandenen Backstage im Dschungel, ich glaube, das waren dann die Klos oder so, wo wir uns umziehen mussten und so. Wilde, tolle Zeiten und echt, ich denke da ganz oft dran zurück, wenn man sich immer so Sorgen macht um die Jugend irgendwie, so denke ich, ey, ich war echt ordentlich unterwegs mit 14 und es geht mir super.
Insofern großartig.
Macht euch alle nicht immer so viel Sorgen, genau. Aber davon gibt es irgendwo noch ein Video. Und da sieht man nämlich, dass ich mit 14 schon so eine kleine Halbglatze oben auf dem Kopf hatte. So, jetzt hören wir aber auf, über mich zu reden. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich weiß, du hast gerade wahnsinnig viel zu tun und deswegen ist es umso toller, dass du hier warst.
War perfekt. Ich lerne mein Programm ja immer noch kennen. Das ist noch so frisch.
Man kann auch üben, ne?
Jo, so ist es.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg.
Jo, danke und ich hoffe, wir sehen uns im Kino.
Das hoffe ich auch. Tschüss.
Ciao.